Hallo liebe AMS F1-Fans, wir melden uns heute mit einer neuen Folge Formel Schmidt, denn es ist eine kleine Sensation passiert. Toyota kehrt in die Formel 1 zurück. Habe ich gerade schon gesagt, es ist eine echte Sensation, Schmidti. Du hast es mal wieder schon länger gewusst. Wie kam es jetzt zu dieser Kooperation zwischen Toyota und Haas?
Ja, schon deswegen eine Sensation, weil es ist das kleinste Team der Formel 1 und der größte Automobilhersteller der Welt und die kommen jetzt zusammen. Und es sieht wohl so aus, dass Toyota hat eher Haas gesucht als umgekehrt. Die waren natürlich bei keinem zunächst auf dem Radar. Toyota hat nach eigener Aussage jetzt auch schon mit anderen Teams gesprochen vorher. Wir können nur spekulieren, wer das war. McLaren wahrscheinlich, weil da haben sie ja schon einen ihrer Testfahrer geparkt.
Ryo Hirakawa,
genau. Und Williams könnte der andere gewesen sein. Aber ich glaube, am Ende, und so haben sie es gesagt, Haas war die beste Option, weil eben gerade, weil das Team so klein ist, da kann man was aufbauen, da kann man eigentlich unter dem Radar etwas lernen. Und das wollen sie ja. Also ich meine, für Toyota muss sich der Deal ja auch irgendwo lohnen. Und der Nutzen für Toyota ist eben, ohne große Öffentlichkeit bei einem kleinen Team die Formel 1 wieder zu lernen, zu schauen, wo steht die Königsklasse eigentlich heute.
Da kommen wir dann später noch dazu. Vergleichen wir mal ein bisschen mit anderen Herstellern, die mit der Formel 1 liebäugeln oder sogar reinkommen werden. Die erste Frage, die ich mir stellen würde, dort ist es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, Teamchef Ayao Komatsu ist seit Anfang des Jahres Haas-Teamchef, hat von Günther Steiner übernommen, ist Japaner. Da hätte ich mir überlegt, ja, die Verbindung ist offensichtlich. Aber du glaubst, so groß war der Anteil gar nicht oder wie groß ist denn die Rolle von ihm gewesen, dass der Deal zustande kam?
Naja, es ist ja so, dass Ayao Komatsu erst eben, wie du schon gesagt hast, seit Anfang des Jahres Teamchef ist. Die Gespräche laufen seit Anfang des Jahres. Also ich glaube nicht, dass die erste Amtshandlung von Ayao war, sich sofort an Toyota zu wenden. Vor allem, weil das ja auch nicht auf der Hand lag, ja, so ein Deal. Ich glaube, wie gesagt, da ist schon die Initiative eher von Toyota ausgegangen. Weil für sie macht es Sinn, für Haas macht es natürlich doppelt und dreifach Sinn, ist ganz klar. Man hat jetzt einen starken Partner zur Hand, der ihnen bei der Teileproduktion hilft, beim Simulator hilft, bei Testfahrten mit 2 Jahre alten Modellen hilft. Viele Dinge konnte Haas vorher gar nicht machen. Und jetzt haben sie eben Toyota im Boot. Die können Technik liefern, die können Personal liefern, die können Werkzeuge liefern.
Das ist jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Kannst du noch mal genau die Partnerschaft erklären, auch was sie gesagt haben? Es gab ja jetzt diese Pressekonferenz, da hat sich Ayao Komatsu noch mal erklärt, auch Toyota-Verantwortliche waren vor Ort, sie haben sich den Fragen der Presse gestellt. Also kannst du mal den Zuschauern von uns das kurz so knapp erklären, weil wenn Toyota draufsteht, könnte ja jeder meinen, da steckt dann auch richtig Toyota dahinter, so sieht es aber jetzt erstmal nicht aus.
Nee, also es geht los mit Teileproduktion, das ist natürlich das Offensichtlichste. Man wird jetzt am Anfang üben. Das heißt, es kommt ja jetzt ein neuer Heckflügel nach Austin. Ein neuer Frontflügel nach Austin. Dieser Flügel wird zunächst natürlich noch von Dallara gebaut, aber man hat jetzt alle Daten und Toyota wird im Parallelbetrieb auch so einen Frontflügel bauen, um mal zu schauen, wie ist unsere Qualität, wie schnell sind wir mit der Produktion. Und so Stück für Stück will man lernen. Und das ehrgeizige Ziel, wie ich gehört habe, ist, dass man Mitte nächsten Jahres praktisch alles baut, mit Ausnahme des Chassis. Das Chassis wird länger dauern, denn das ist ein größerer Brocken und da braucht man ein bisschen mehr Know-how. Aber praktisch alle Teile werden dann von Toyota kommen. Das ist das eine. Das andere ist der Simulator. Haas hat keinen Simulator. Sie müssen bei Ferrari in Miete gehen. Da ist aber kaum Zeit und kaum Platz. Sie können im Prinzip nur das neue Auto vor Saisonbeginn mal reinstellen in den, oder simulieren im Simulator und da ein bisschen Kalibrierungsarbeit machen. Aber während der Saison, so wie es andere Teams machen, Setup-Arbeit oder Entwicklungsarbeit ist praktisch nicht möglich. Haas hat den Plan, einen eigenen Simulator sich aufzubauen in England. Dazu braucht man aber erst eine neue Fabrik. Da ist man jetzt ohnehin schon auf der Suche nach einer Fabrik. Aber die muss erstmal gekauft werden, die muss aufgebaut werden. Das Gleiche beim Simulator, der muss kalibriert werden. Also Komatsu spricht von 1,5 Jahren. Ich glaube eher, da ja noch nichts da ist, es dauert eher 2, 2,5 Jahre. Toyota hat alles schon in Köln. Kann man also da auch den Simulator nutzen für die ganz offensichtliche Arbeit. Und das ist heute ein wichtiges Werkzeug geworden. Wenn man sieht, keine Ahnung, Mercedes hat Setup-Probleme am Freitag, dann sitzt entweder Mick Schumacher oder Frederik Vesti in der Nacht von Freitag auf Samstag im Simulator, fährt verschiedene Setups aus, um dann wieder den Ingenieuren vor Ort Feedback zu geben. Haas hat das alles nicht. Die müssen wirklich alles an der Rennstrecke machen. Sie haben auch das Personal nicht. Also mittlerweile haben sie so knapp 300 Leute, hat Komatsu gesagt. Aber da ist kein Spielraum, die noch irgendwie für andere Dinge einzusetzen. Und das Dritte ist, wir hatten es schon erwähnt, diese sogenannten TPC-Testtage. Das sind Tests mit 2 Jahre alten Autos, die Haas ja überhaupt nicht gemacht hat. Sie haben kein Testteam, da braucht man mindestens 20 Leute dafür. Die Autos müssen ja irgendwo hinbewegt werden, die Autos müssen betreut werden vor Ort. Und diese Testfahrten mit diesen alten Autos sind hauptsächlich dazu da, junge Fahrer anzulernen. Haas hat ja auch keinen richtigen Fahrerkader gehabt. Man hat das genommen, was Ferrari ihnen da quasi vorgesetzt hat. Also ob das jetzt Schwarzmann war am Anfang oder jetzt in diesem Jahr Oli Behrmann. Es wird natürlich jetzt mit Toyota so sein, dass Toyota auch seine eigenen Leute da testen lassen will. Ich meine, die stellen das ganze Programm. Sie werden einen Hauptteil der Ingenieure da abstellen und sie werden dieses Auto betreuen. Das wäre dann im nächsten Jahr der Haas von 2023. Wie gesagt, da braucht man eine starke Hand an der Seite und das ist im Toyota.
Welche Fahrer kommen da in Frage für Toyota?
Ja, zunächst mal natürlich Ryo Hirakawa, der ist ja bei McLaren unter Vertrag, kommt aber natürlich wahrscheinlich relativ wenig zum Fahren. Und dann gibt es noch Ritomo Miyata, der fährt in der Formel 2. Und ich nehme an, die haben wahrscheinlich einen ganzen Kader da in Japan, Toyota, den sie da irgendwie im Auge haben. Es werden wahrscheinlich auch nicht nur Toyota-Fahrer dort fahren. Also man vielleicht hat auch, keine Ahnung, Ferrari einen, den sie da ausbilden wollen. Und sie haben keine eigenen Kapazitäten haben sie natürlich, aber vielleicht keinen Platz. Also das kann schon sein, dass auch Ferrari da mal einen platziert. Es ist ja so, es ist ja nicht in Konkurrenz mit Ferrari, dieses Projekt. Also das hat Haas auch nochmal ganz klargestellt. Ferrari ist das Fundament dieser Zusammenarbeit. Ohne die ginge es nicht. Die stellen den Motor, die stellen das Getriebe, die Hydraulik, im Moment auch noch das Fahrwerk. Also ohne Ferrari geht nichts. Und Ferrari hat diesen Deal ja von Anfang an abgesegnet. Das ist nichts gegen Ferrari, sondern es ist eigentlich, um diese Partnerschaft noch zu stärken.
Das Chassis wird von Dallara gebaut, das hattest du schon gesagt. Kurze Frage, werden die Italiener so auf lange Sicht dann ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben, wenn Toyota immer mehr Teile produzieren wird und zukünftig vielleicht auch das Chassis dann bauen wird? Ist da Haas vielleicht mit Dallara auch schwächer aufgestellt einfach als die Konkurrenz, ohne jetzt Dallara zu nahe treten zu wollen, die ja ganz viele verschiedene Autos für verschiedene Rennserien herstellen und breit aufgestellt sind im Motorsport?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass mittelfristig die Dallara Connection dann irgendwann aufhört, also spätestens dann, wenn das Chassis auch gebaut wird bei Toyota, aber das wird nicht vor 2026 der Fall sein. Ich habe sogar gehört, es könnte sogar bis 27 sich hinziehen, aber der entscheidende Punkt ist der komplette Toyota-Service, ob Teileproduktion, ob Simulator, ob diese TPC-Testfahrten, ist gratis.
Aber Windkanal nicht?
Nee, der Windkanal bleibt ja bei Ferrari. Genau. Ja. Aber diese drei Dinge sind gratis und das ist ein Gegenwert von 20 bis 30 Millionen Dollar. Jetzt ist es ja so, natürlich werden die Teile, zum Beispiel, nehmen wir mal an, einen Frontflügel, den Dallara baut, der wird genauso im Budget angerechnet wie ein Frontflügel, den Toyota baut. Und zwar zum gleichen Preis. Das ist ein festgesetzter Wert für jedes Teil am Auto. Die Teams, die woanders Teile einkaufen, müssen diesen festgesetzten Wert angeben. Der Unterschied ist nur, Dallara muss man effektiv bezahlen. Das ist das Geld, was Gene Haas in die Hand nehmen muss. Und die müssen halt den Frontflügel für die Summe X bezahlen. Toyota verlangt nichts. Dieses Geld, obwohl es im Budget, also im Budget Cap angerechnet wird, ist natürlich, aber es wird ja nicht bezahlt, ist jetzt frei für andere Dinge, die sich Haas leisten kann. Und Haas ist eines der wenigen Teams, die noch unter dem Budgetdeckel operieren. Das heißt, sie haben also noch Spielraum, jetzt dieses gewonnene Geld irgendwo anders einzusetzen.
Läuft Haas vielleicht auch ein bisschen Gefahr, provokant gefragt, dass sie jetzt mit den größeren Möglichkeiten vielleicht auch ein bisschen erstmal brauchen werden, bis sie sich da austariert haben? Wir haben das ja schon öfters gesehen. Wir hatten früher Force India, dann Racing Point, die sehr effizient gearbeitet haben. Jetzt durch das Geld von Aston Martin, das Lawrence Stroll da reingesteckt hat, aber auch erstmal braucht, bis man das ganze Potenzial überhaupt entfalten kann. Glaubst du, das könnte bei Haas dann ähnlich ablaufen? Weil sie sind es ja nicht gewohnt, mit so einer Power jetzt arbeiten zu können.
Ja, das glaube ich schon. Das ist sicher die größte Gefahr. Ayao Komatsu hat es auch ein bisschen angesprochen. Man wird den Effekt nicht gleich sehen. Das wird Schritt für Schritt kommen. Und man muss da auch vorsichtig wachsen. Ich sehe zum Beispiel gerade beim Simulator natürlich ein Problem. Der muss erstmal wieder kalibriert werden. Wie gesagt, man ist im Windkanal bei Ferrari, man hat aber dann den Simulator bei Toyota. Das sind ja dann zwei verschiedene Paar Schuhe. Bis das wieder angeglichen ist und dann so funktioniert, wie es funktionieren soll, das wird dauern.
McLaren ist ja früher bei Toyota in Köln im Windkanal gewesen. Zeigt es auch für dich, sie haben ja jetzt einen eigenen, dass das für McLaren der Schritt nach vorne war und dass diese Korrelation dann einfach besser ist und dass sich dann auch wirklich in Rundenzeiten auf der Strecke widerspiegeln kann.
Ja, das auf jeden Fall. Und bei Haas ist es halt jetzt so, die sind bei Ferrari schon eine ganze Zeit lang im Windkanal, da kommen sie auch ganz gut mit zurecht. Die ganze Designabteilung oder Aerodynamikabteilung sitzt ja auch in Maranello, also die von Haas, also in der Nähe des Windkanals. Da gibt es auch kurze Wege mit den Modellen, die auch in Italien entstehen, den Windkanalmodellen. Also das ist jetzt eine eingespielte Lösung und deswegen will man von der auch nicht weg. Ja, das wäre jetzt ein leichtes gewesen zu sagen, so Windkanal machen wir jetzt auch noch bei Toyota. Die haben ja einen Windkanal, der auch Formel 1 kann, wie wir gesehen haben, McLaren, du hast es ja schon beschrieben. Aber das Risiko ist einfach zu groß. Jetzt geht man da wieder einen neuen Windkanal, bis der wieder kalibriert ist, bis das alles passt. Dann muss die Designabteilung umziehen, die Modellbauabteilung muss umziehen, weil das Hin- und Herschicken von Modellen ist einfach mühsam und man verliert Zeit. Also insofern ist es richtig, dass man diesen wirklich heiklen Teil der Entwicklung jetzt dort lässt, wo er ist, weil das ist ein eingespieltes Team, das sind eingespielte Prozeduren und die gibt man jetzt nicht so einfach auf.
Und man muss ja auch sagen, Haas liegt aktuell auf Platz 7, fahren für ihre Verhältnisse eine wirklich sehr, sehr starke Saison. Platz 6 ist noch drin, warum jetzt alles aufreißen und dann sich ein bisschen verwirren sozusagen. Eine andere Frage, die wahrscheinlich viele der Zuschauer auch interessieren wird, ist es ein Einstieg durch die Hintertür, wie du auch geschrieben hast, von Toyota als Werksteam dann in Zukunft?
Man kann das schon so sehen, auch wenn der Projektleiter von Toyota Racing sagt, im Moment ist kein eigenes Formel-1-Team geplant. Aber wie gesagt, der Nutzen für Toyota ist ja der, dass die da alle lernen, Ingenieure, Mechaniker, unter Umständen die Fahrer. Also man schaut sich jetzt quasi von einem Logenplatz aus die Formel 1 an. Was geht da eigentlich ab? Was ist gefordert? Die kriegen natürlich durch die Simulator-Tests und sie werden auch zum Beispiel Software bei CFD stellen, die kriegen natürlich mit, was da abgeht, wie die Entwicklung läuft, warum, was, wie passiert. Das ist natürlich eine sensationelle Lehrstunde. Wie gesagt, man ist nicht direkt im Fokus der Öffentlichkeit, aber man ist trotzdem irgendwie dabei. Und das kann natürlich schon in 3-4 Jahren mal dazu führen, dass Toyota sagt, so, jetzt machen wir es doch. Und ich nehme an, dann hätte man auch mit Haas eine gute Basis, die man übernehmen könnte.
Thema Motor?
Ich glaube, Motor geht bis 2028 gar nichts. Denn Haas hat einen Vertrag erst kürzlich abgeschlossen mit Ferrari. Der läuft bis 2028, also die ersten 3 Jahre dieses neuen Motorenzyklus. Ab dann wäre es theoretisch möglich. Und beim Motor, glaube ich, hält sich Toyota zunächst noch mal zurück, weil Toyota will ja immer schon ein bisschen den Bezug zur Serie haben und in der Serienentwicklung setzt Toyota im Moment viel auf Wasserstoff und auf vollelektrische Autos. Da hatte man sich ja da im Gegensatz zu anderen Herstellern ein bisschen zurückgenommen mit den vollelektrischen Autos. Das soll aber kommen, weil Toyota war ja immer schon so ein bisschen abwartend, um auch flexibel zu sein. Deswegen verkaufen sie auch derzeit, glaube ich, auf der Straße am besten Autos, weil sie eben nicht sofort blind in dieses Abenteuer Elektroauto gelaufen sind. Wie gesagt, aber das ist jetzt die nähere Zukunft. Die Formel 1 setzt ja auf E-Fuels und eine größere Hybridisierung. Das ist also ein bisschen ein Gegensatz. Aber Toyota war immer so, dass man sich immer eine Tür offen gehalten hat, um auch einen anderen Weg zu gehen. Also deswegen muss das jetzt nicht heißen, dass ein eigener Motor für immer gestorben ist. Auch hier wird Toyota beobachten. Mal schauen, wie das anläuft mit den Motoren. Selbst wenn man dann 2026 auf den Geschmack kommt, hätte man dann immer noch Zeit für 2029 einen Motor zu bauen.
Ja, ich habe das ein bisschen angerissen, weil ich von dir auch wissen wollte, wie du den Ansatz findest. Ich glaube, du findest es persönlich erstmal ganz gut, erstmal so ein bisschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit raus zu sein und trotzdem sich das anschauen zu können. Ich frage jetzt mal provokant, es ist der größte Automobilhersteller der Welt. Die hätten doch eine andere Power, um in die Formel 1 reinzugehen. Wir können das Beispiel Audi heranziehen, die ja gesagt haben vor 2 Jahren, wir kommen, wir bauen einen eigenen Motor, aber wir übernehmen das Sauberteam. Mhm.
Hätten sie machen können, aber Toyota ist ein gebranntes Kind. Also sie waren ja schon mal in der Formel 1, sind 2002 da eingestiegen und wirklich mit Pauken und Trompeten. Sie hatten das meiste Geld, die größte Mannschaft, den wahnwitzigsten Auftritt in der Formel 1. Und im Ende sind in diesen, das waren glaube ich 8 Jahre Formel 1, sind 13 Podestplätze rausgekommen. Ich glaube 3 Pole Position, aber kein einziger Sieg. Es war jetzt kein super blamabler Auftritt, aber es war auch eigentlich bei dem Aufwand, den sie betrieben haben, nicht das, was sie sich erwartet haben. Und warum? Man ist damals eben auch, man hat von der grünen Wiese begonnen, man hatte keine Erfahrung, man musste alles neu lernen, ob das das Chassis ist, ob das der Motor ist, ob das die Rennmannschaft ist. Auch gut, man hatte dann Fahrer wie Mika Salo, aber das waren natürlich alles nur Durchschnittsfahrer. Es ist ja im Prinzip nie ein ganz großer gefahren. Zum Schluss Das war dann die beste Fahrerpaarung, Trulli und Ralf Schumacher. Aber Toyota hat dann, obwohl sie sich relativ schnell dann schon reingefunden haben, hat dann irgendwie den Absprung zur Spitze verpasst. Das lag natürlich auch daran, dass mit Ferrari und McLaren zu dieser Zeit schon und Renault dann auch zu dieser Zeit schon drei gestandene Teams da waren. Da war das beste Personal. Die hatten genügend Budget, genügend Leute, um eben diesen Know-how-Vorsprung, diesen Wissensvorsprung, den sie hatten, eben auch in Ergebnisse umzusetzen.
Also Sie sind damals, du warst ja da ganz nahe dran, ein bisschen blauäugig da reingegangen ins Programm. Ich glaube, ich erinnere mich, dass Sie ein komplettes Jahr nur Testfahrten gemacht haben auf den Strecken, wo die Rennen stattgefunden haben. Ja. Und im Gegensatz dazu sind dann halt 13 Podestplätze und kein einziger Sieg.
Sie hatten ja zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Sie hatten ja zum Beispiel in Paul Ricard, Renault hatte da so eine eigene Werkstatt mit einer eigenen Boxengasse. Ursprünglich war Renault da Dauergast, das hat der Toyota dann abgekauft und ist da Tag und Nacht in Paul Ricard gefahren, bevor es überhaupt erst mal losgegangen ist.
Ein völliger Irrsinn, wenn man daran heute denken würde. Das geht ja gar nicht mehr. Ja, Toyota hat damals einen Haufen Geld reingebuttert, viel verloren, auch an Image verloren, muss man sagen. Sie machen ja mittlerweile fast alles im Motorsport, haben auch überall Erfolg gehabt, haben auch in Le Mans gewonnen, auch wenn sie da nie einen großen Hersteller schlagen konnten, was auch mit Pech zu tun hatte. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Formel 1, genauso wie bei Audi, die auch alles gewonnen haben früher. Die Formel 1 boomt aktuell. Audi kommt, Ford kommt mit Red Bull als technischer Partner. General Motors hatte mit Andretti schon gesagt, dass sie kommen wollen. Und Hyundai war auch mal in Gesprächen. Haben wir jetzt gerade wieder so dieses Phänomen, jetzt kommen alle Hersteller rein und die Formel 1 kann sich sozusagen aussuchen, wer kommt. Und die zweite Frage daran ist, ist es auch nicht eine Gefahr mit den Herstellern? 2008 hatten wir 6 Hersteller, ein Jahr später waren 3 abgesprungen, nämlich BMW, Renault ist werkseitig ausgestiegen, aber auch Honda und Toyota waren dann auf einmal weg. Ist die Gefahr für die Formel 1 dann nicht wieder gegeben?
Die Gefahr ist immer gegeben. Also wie gesagt, damals war der Auslöser die Finanzkrise. Ja. Und dann waren natürlich die einen oder anderen, hatten eben nicht den Erfolg, den man sich versprochen hat bei BMW. Die eigentlich auf dem Weg nach oben waren, ging es dann plötzlich nach unten, gerade als Kers kam. Das wollte man unbedingt haben, diesen ersten Hybridantrieb der Formel 1. Wie gesagt, Toyota, das haben wir schon thematisiert, war jetzt auch nicht gerade super erfolgreich. Auch bei Renault lief es dann nach den beiden WM-Titeln, ging es dann wieder eher bergab. Da hatte man natürlich auch einen guten Grund auszusteigen. Im Moment ist die Formel 1 attraktiv, also vielleicht mit Ausnahme von Deutschland und noch 2-3 anderen Ländern, Brasilien gerade, weil man eben keinen Fahrer hat. Aber weltweit boomt die Formel 1, die sehen, Die Tribünen sind voll, das Interesse ist da, die Hersteller, und sie wissen ganz genau, das ist die Motorsportserie, die eben am meisten im Fokus ist, über die am meisten berichtet wird. Natürlich gibt man am meisten Geld aus, aber das ist inzwischen überschaubar mit diesem Budget Cap eben. Also ist es eigentlich logisch, dass sie alle da rein wollen. Es ist immer so gewesen im Motorsport. Es gab ja auch schon zur Turbozeit in den 80er Jahren den Fall, dass dann plötzlich alle Hersteller Motoren gebaut haben. Vorher wollten sie von der Formel 1 10, 15 Jahre lang nichts wissen. Waren sie alle da? Irgendwann haben sie gemerkt, es kann nur einer gewinnen und vielleicht ein, zwei andere noch einigermaßen ordentlich abschneiden. Und dann sind sie halt wieder abgesprungen. Wie gesagt, die Gefahr ist immer da. Es ist ja auch kein Gesetz, dass die Formel 1, dieser Boom der Formel 1 jetzt ewig anhält. Es kann gut sein, dass in 2, 3 Jahren, aus welchen Gründen auch immer, das wieder abflaut.
Und dann nochmal zu Alpine, die möchte ich da mal kurz reinbringen. Alle kommen, sie gehen sozusagen mit ihrem Motoreinstieg, also das ist der Einstieg vom Ausstieg, würde ich jetzt mal provokant sagen. Haben die sich da nicht verzockt?
Ja, die haben sich verzockt, ganz klar. Also ich meine, Alpine, muss man sagen, die wollten halt mit dem Sparprogramm Weltmeister werden, und das geht heute nicht mehr. Man muss mindestens das ausgeben, was der Budgetdeckel vorschreibt, und dann gibt es natürlich noch ein paar zusätzliche Ausgaben, die da nicht reinzählen, ob das jetzt Fahrer sind und ein paar andere Dinge. Aber man hat gedacht, man kann da mit dem Sparprogramm groß aufgeigen, und das geht halt nicht. Das hat man jetzt gemerkt, und dann hat man jetzt den teuersten Teil erstmal abgeschnitten. Das ist eben der Motor, weil da kommt am wenigsten zurück. Beim Team kann man sich ja einigermaßen refinanzieren. Das Team kriegt je nach WM-Platz die Auszahlung von der Formel 1. Es gibt Sponsoren, aber beim Motor kann man höchstens einem Kunden einen Motor verkaufen. Das sind dann 18 Millionen Euro, glaube ich. Insgesamt darf man aber dann ab 2026 130 Millionen im Jahr ausgeben. Also das sind einfach Kosten, auf denen man sitzen bleibt. Und das war für Renault Alpine nicht vertretbar, schon gleich gar nicht mit den Ergebnissen, die man auf der Rennstrecke gezeigt hat, die ja mal ganz ordentlich waren. Man ist ein paar Mal aufs Podium gefahren, einmal sogar gewonnen mit dem Ocon in Budapest, aber das hat halt nicht gereicht. Ich glaube, Luca de Meo hatte sich da ganz was anderes drunter vorgestellt. Er wollte diese Marke Alpine mit der Formel 1 wiederbeleben. Das geht natürlich nur, wenn man auch ganz vorne mitfährt, und ist nicht passiert. Und deswegen zieht er halt jetzt da die Reißleine. Wie gesagt, das kann uns mit dem einen oder anderen Hersteller auch in 3-4 Jahren wieder passieren. Also da kann man die Hand nicht ins Feuer legen. Und das Komische ist, es heißt immer, ja, dem Renault, den lassen sie jetzt einfach so aussteigen. Er hat sich ja für 5 Jahre verpflichtet. Das zeigt, diese ganzen Verpflichtungen sind nichts wert. Wenn ein Hersteller sagt, ich habe keine Lust mehr oder ich kann nicht mehr oder aus welchen Gründen auch immer, was will die Formel 1 machen? Da ist er halt weg.
Ja, das ist immer so, dann können noch so viele Strafzahlungen angedeutet werden. Man hat es ja schon öfters gehabt. Gerade die Japaner sind ja schon mal schneller ein- und ausgestiegen. Honda Ende 2021 erst weg. Jetzt kommen sie dann wieder in der MotoGP, auch mal Suzuki trotz guten Motorrads ausgestiegen. Also das ist immer nicht so ganz durchsichtig, was die Konzerne da vorgeben. Ich möchte zum Abschluss nochmal von dir deinen Tipp. Sehen wir Toyota nochmal als Werksteam in diesem Jahrzehnt in der Formel 1 mit eigenem Motor?
Ich würde sagen, ja.
Okay. Ja, liebe AMS F1-Fans, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Toyota-Comeback auf leisen Sohlen haltet. Glaubt ihr, die Japaner werden dann zukünftig, wie Schmidt es auch gerade gesagt hat, wieder werkseitig als Team in der Formel 1 am Start stehen? Schreibt es gerne mal alles in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir machen dann weiter nächste Woche in Austin. Da steht dann das nächste Rennen auf dem Plan und melden uns dann wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.
Servus.